Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD Akademie Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, grüß Gott, mein Name ist David Fuchs.
Und mein Name ist Alexander Lampelmeier. Wir sind beide in der Kanzlei Bruckmüller Rechtsanwälte in Linz tätig und wir befassen uns in unserer anwaltlichen Praxis unter anderem mit vielen Facetten des Arbeitsrechts. Unsere Kanzlei beschäftigt sich daneben auch noch mit anderen Themen, zum Beispiel IT oder Software oder auch Immobilienrecht. Und wir bestehen derzeit aus 6 Juristen und haben neben unserem Büro in Linz auch eine Sprechstelle in Wien. Unsere Webseite ist www.bruckmüller-law.at und unsere Kontaktinformationen finden Sie auch in den Shownotes.
Wir möchten Ihnen heute die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen zu einem Thema näher bringen, das auch aufgrund der Covid-19-Pandemie im letzten Jahr besonders an Bedeutung gewonnen hat, nämlich das Thema Homeoffice. Sie werden es in den letzten Wochen und Monaten vielleicht in den Medien mitverfolgt haben, dass ein neues Homeoffice-Gesetz kreiert wurde. Dieses beinhaltet einerseits Regelungen im Bereich des Arbeitsrechts und auf der anderen Seite einen Teil mit steuerrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem Homeoffice. Beide Pakete sind mittlerweile von den Gremien beschlossen worden und sind mit dem 1. April 2021 in Kraft getreten. Wir werden heute über die arbeitsrechtlichen Aspekte dieses Homeoffice-Paketes sprechen. Wenn Sie Interesse haben an den Details zu den steuerrechtlichen Regelungen, dürfen wir Sie einladen, einen weiteren Podcast dieser BMD-Podcast-Serie sich anzuhören, nämlich Ihnen von Herrn Professor Dietmar Aigner, in dem sich dieser mit den steuerrechtlichen Details auseinandergesetzt hat. Ja, was bringt der arbeitsrechtliche Teil dieses Homeoffice-Gesetzes? Zunächst bringt er einmal erstmals eine gesetzliche Definition des Begriffs Homeoffice. Und zwar wird dieses definiert als regelmäßige Arbeitsleistung des Arbeitnehmers in der Wohnung. Da stellt sich zunächst einmal die Frage, was ist mit Wohnung überhaupt gemeint? Das ist nicht ganz so eng zu sehen, wie der Begriff vielleicht zunächst vermuten lässt. Neben dem Hauptwohnsitz des Arbeitnehmers selbst wäre etwa auch ein Nebenwohnsitz oder die Wohnung eines nahen Verwandten oder etwa der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten von diesem Begriff umfasst. Nichtsdestotrotz ist der Begriff aber relativ eng, wenn man etwas weiter denkt, nämlich an andere Formen des Mobile Working. Wenn Sie sich also vorstellen, beispielsweise ich setze mich mit meinem Laptop ins Kaffeehaus, sollte das in naher Zukunft wieder einmal möglich sein, oder ich setze mich auf die Parkbank und arbeite von dort aus. Das wären Arbeitsformen, die unter diesen Homeoffice-Begriff nach der gesetzlichen Definition nicht fallen würden. Das hat in vielen Bereichen keine gravierende Auswirkung, beispielsweise hinsichtlich der steuerrechtlichen Bestimmungen, kann das aber durchaus dann einen Unterschied machen, ob ich hier hineinfalle oder nicht. Ein wichtiger Aspekt der arbeitsrechtlichen Neuerungen ist jener, dass der Gesetzgeber klargestellt hat, dass das Homeoffice weiterhin nur auf freiwilliger Basis stattfinden kann. Das heißt, wie auch bisher, kann weder der Arbeitgeber einseitig anordnen, dass aus dem Homeoffice gearbeitet wird, noch gibt es umgekehrt ein Recht des Arbeitnehmers darauf, im Homeoffice tätig zu werden. Grundlage ist und bleibt also immer eine Vereinbarung, eine zweiseitige Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber über das Homeoffice. Hinsichtlich dieser Vereinbarung gibt es jetzt vom Gesetzgeber den Wunsch zumindest, dass diese in schriftlicher Form abgeschlossen wird. In der gesetzlichen Bestimmung ist davon die Rede, dass das aus Beweisgründen erfolgen soll. Es wird aber keine Konsequenz für den Fall vorgesehen, dass die Vorschrift nicht eingehalten wird. Also wenn Homeoffice nicht schriftlich, sondern mündlich vereinbart wird, dann ist diese Vereinbarung nichtsdestotrotz wirksam. Aus den genannten Beweisgründen ist es aber sicherlich immer empfehlenswert, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, um dann im Nachfeld Unklarheiten zu vermeiden und auch im Fall einer Streitigkeit einfach nachweisen zu können, was da im Einzelfall konkret vereinbart war. Ja, wenn das Homeoffice eingeführt wird im Betrieb, dann sollte man immer auch gleich den Schritt in die Zukunft denken und mit berücksichtigen, dass man das Homeoffice vielleicht nicht auf alle Ewigkeit einführen möchte, sondern vielleicht irgendwann in der Zukunft wieder beseitigen möchte. Daher sollte man sich immer gleich mit überlegen, wie bekomme ich es im Ernstfall dann wieder weg. Das Homeoffice-Gesetz sieht dafür einen gesetzlichen Grund vor, das Homeoffice zu beendigen. Und zwar sieht die Regelung vor, dass die Vereinbarung aus wichtigem Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist beendet werden kann. Was so ein wichtiger Grund ist, wird im Gesetz direkt nicht näher definiert. Es wird aber beispielsweise eine Veränderung der Wohnsituation des Arbeitnehmers einerseits oder auf der anderen Seite eine Veränderung der betrieblichen Erfordernisse des Arbeitgebers wohl unter diese Regelung fallen.
Ganz kurzer Einwurf vielleicht an dieser Stelle, weil wir reden immer so lapidarisch vom Homeoffice-Gesetz. Man darf sich das jetzt nicht als einen gesetzlichen Körper vorstellen, wo tatsächlich schön die Regelungen beisammen sind, sondern wir bezeichnen das Homeoffice-Gesetz, als Homeoffice-Gesetz eine Sammlung von mehreren Bestimmungen, die in irgendwelchen gesetzlichen Normen verankert wurden. Und zum Beispiel diese Bestimmungen, über die wir jetzt sprechen, finden sich in dem neu eingefügten § 2h AFRAG. Es gibt allerdings auch Regelungen, zum Beispiel im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz oder im ASVG, die wir jetzt da gesammelt als Homeoffice-Gesetz gesammelt bezeichnen.
Genau, wundern Sie sich also nicht, wenn Sie nach einem Homeoffice-Gesetz suchen und dieses in dieser Form nicht finden. Das sind eben einzelne Paragraphen in den jeweils einschlägigen gesetzlichen Normen. Ja, zu der Beendigung, wie gesagt, das Gesetz sieht diese Beendigung aus wichtigem Grund vor, weil diese Bestimmung aber bis zu einem gewissen Grad doch unbestimmt ist und einiges an Interpretationsspielraum zulässt, sollte man sich in der Homeoffice-Vereinbarung auch andere Möglichkeiten zur Beendigung vorbehalten. Da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt, also von der üblichen Kündigung unter Einhaltung einer bestimmten Frist, aber ohne besonders erforderlichen Grund, bis hin zu der Befristung der Homeoffice-Vereinbarung ist da alles denkbar. Zum Thema Homeoffice können einerseits der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber direkt etwas miteinander vereinbaren. Das ist also diese Homeoffice-Vereinbarung im klassischen Sinn, von der wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Auf der anderen Ebene ist es auch möglich, dass der Betriebsinhaber mit dem Betriebsrat Regelungen zum Thema Homeoffice vereinbart, in Form einer Betriebsvereinbarung. Das war auch bisher möglich in verschiedenen Teilaspekten des Homeoffice. Jetzt hat der Gesetzgeber diesbezüglich aber auch einen eigenen Betriebsvereinbarungstatbestand für die Festlegung von Rahmenbedingungen für Arbeit im Homeoffice geschaffen. Wichtig da vielleicht zu beachten, es handelt sich um eine freiwillige Betriebsvereinbarung. Das heißt, eine solche ist nicht notwendig, um das Homeoffice zu etablieren. Es ist nach wie vor die Einzelvereinbarung mit dem Arbeitnehmer völlig ausreichend und es gibt auch seitens des Betriebsrats keine Möglichkeit, eine solche Betriebsvereinbarung zu erzwingen.
Genau. Es gibt natürlich neben diesem Thema, wie kommt die Vereinbarung zustande und wie wird sie wieder beendet, natürlich weitere Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, nämlich zum Beispiel, was kann und soll in einer solchen Vereinbarung geregelt werden. Ein wichtiger Aspekt, der da natürlich ins Auge sticht, sind die Betriebsmittel. Das hört sich jetzt sehr technisch und juristisch an, aber wenn man sich vor Augen führt, wenn man den klassischen Bürojob hernimmt, die Grundregel im Arbeitsverhältnis sieht einfach so aus, der Arbeitnehmer verrichtet seine Tätigkeit an Betriebsmitteln und mit Gegenständen und technischen Geräten, die dem Arbeitgeber gehören. Und so sieht auch die Grundstruktur des Arbeitsrechts aus, dass der Arbeitgeber die Betriebsmittel bereitzustellen hat. Im Homeoffice gibt es dann natürlich eine gewisse Verschiebung in Richtung des Arbeitnehmers. Sprich, wenn er zu Hause in seinen eigenen vier Wänden die Tätigkeit erbringt, ist es geradezu zwangsläufig so, dass es dazu führt, dass er mehr von seinen privaten Gütern zur Dienstleistungserbringung heranzieht. Das fängt an bei so Dingen wie Privathandy oder Privatcomputer, reicht aber auch bis zu anderen Dingen, an die man vielleicht nicht denkt, nämlich tatsächlich die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten samt Infrastruktur, also Strom, Heizung und sonstige Dinge, die eben zur Erhaltung dieser Räumlichkeiten erforderlich sind. Aber auch, und das ist wieder steuerrechtlich auch was Interessantes, die Abnutzung für derartige Güter, die eben dem Dienstnehmer gehören. In der Praxis geht es natürlich heutzutage vor allem um IT-Themen bei den Betriebsmitteln, also sprich vor allem Laptop bzw. PC und Smartphone, weil das ist einfach das Hauptarbeitsmittel in sehr, sehr vielen Branchen, wo Homeoffice relevant ist. Dazu hat der Gesetzgeber ebenfalls eine gesetzliche Regelung eingefügt im § 2h AFRAG, nämlich im Absatz 3. Ob die Regelung geglückt ist, wird die Praxis zeigen. Auf jeden Fall sieht die Regelung grundsätzlich vor, dass der Arbeitgeber die erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitzustellen hat. Jetzt bereits daran erkennt man, dass das vielleicht nicht ganz klar definiert ist. Was sind digitale Arbeitsmittel? Welche sind erforderlich? Welche davon sind für das regelmäßige Arbeiten im Homeoffice erforderlich? Aber so oder so, die Grundregelung scheint der Gesetzgeber aufgegriffen zu haben, nämlich dass auch im Homeoffice das vom Arbeitgeber bereitzustellen ist. Weiters ist aber in der Regelung auch die Alternative vorgesehen. Das heißt, der Dienstnehmer, der Arbeitnehmer stellt selbst die digitalen Arbeitsmittel, was auch immer man darunter versteht, zur Verfügung. Und dann gibt es allerdings einen Kostenersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber. Das Gesetz sieht vor, dass es eine angemessene Vergütung geben soll vom Arbeitgeber. Angemessenheit heißt schon, es kann nicht im Vorhinein in jedem einzelnen Fall jetzt genau festgelegt werden, wie hoch das ist, sondern das muss man sich dann immer im Einzelfall anschauen. Was der Gesetzgeber allerdings auch vorsieht, und das ist für die Praxis und auch für unsere Praxis sehr gut, ist, dass explizit vorgesehen ist, dass die Kosten auch pauschaliert abgegolten werden können. Das heißt, es führt nicht dazu, dass der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber dann Rechnungen oder sonstige Belege über die digitalen Arbeitsmittel austauschen müssen und dann wird berechnet, wie viel davon für die dienstliche Tätigkeit erforderlich war und wie viel nicht, sondern man kann auch eine pauschale Regelung treffen. Da muss man allerdings aufpassen, wir sehen es in unserer Praxis immer wieder, es gibt in diversen Kollektivverträgen Regelungen zu dem Thema und da muss man immer schauen, dass man, wenn man eine Vereinbarung trifft, das nicht nur dem Gesetz entspricht, sondern auch dem jeweils anwendbaren Kollektivvertrag entspricht. Ja, neben dem Thema Betriebsmittel, ein weiteres wichtiges Thema, das der Gesetzgeber noch aufgegriffen hat, ist das Thema Haftung im Homeoffice. Und da gibt es eigentlich nur eine kleine Regelung im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Grundstruktur des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes möchte ich da jetzt nicht zu viel ausbreiten. Das Grundanliegen dieses Gesetzes ist nur das, wenn der Dienstnehmer oder Arbeitnehmer in seiner Tätigkeit den Arbeitgeber schädigt, dann soll er aufgrund der Interessenlage nicht in jedem Fall voll zur Haftung herangezogen werden, sondern das DHG sieht ihm gewisse Begünstigungen vor. Beispiel im Homeoffice: Der Arbeitnehmer leert Kaffee über den Laptop des Arbeitgebers darüber und der Laptop ist kaputt, dann wäre das ein Schaden, den der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zugefügt hat, eben an seinem Vermögen, weil der Laptop gehört dem Arbeitgeber. Und im Homeoffice-Gesetz, also in diesem Gesetzespaket, gibt es jetzt eigentlich nur eine kurze Regelung, die das ergänzt, nämlich, und die Regelung ist im § 2 Absatz 4 DHG eingefügt worden, und die lautet eigentlich nur, dass sich diese Haftungsprivilegien, die den Arbeitnehmer nur privilegiert haften lassen, sich auch auf Personen erstrecken, die mit dem Dienstnehmer im gemeinsamen Haushalt leben. Das heißt, es ist dann in diesem Fall egal, ob der Arbeitnehmer selbst den Kaffee über den Laptop leert in unserem Fall oder ob das vielleicht sein Ehepartner oder seine Ehepartnerin tut. Auch diese haftet dann nur privilegiert nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Die Haustiere, die im ersten Entwurf des Gesetzes hier noch vorgekommen sind, dass der Arbeitnehmer auch für die Schäden, die Haustiere anrichten, haften soll, haben es dann nicht in das finale Gesetz geschafft. Da gab es im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens auch durchaus lustig vorgetragene Kritik daran. Und ich glaube, es ist jetzt von der Struktur her sicher kein Fehler, dass man das herausgenommen hat, auch weil da die praktische Relevanz wahrscheinlich ein bisschen mit Fragezeichen gesehen werden muss. Aber auch hier, es gibt auf jeden Fall einige Auslegungsfragen. Was sind im gemeinsamen Haushalt lebende Personen und was sind Schäden, die im Zusammenhang mit Homeoffice entstanden sind? Also wie nah muss der Konnex zur Tätigkeit sein? Ja, das wären sozusagen zwei wichtige inhaltliche Themen. Erstens die Bereitstellung der Betriebsmittel und zweitens, wie sieht es aus mit der Haftung bei der Tätigkeit im Homeoffice?
Sind Sie auf der Suche nach einer kombinierten Ausbildung zum Personalverrechner mit direkter BMD-Software-Umsetzung? dann buchen Sie unseren BMD Personalverrechner-Lehrgang, auch online.
Ja, dass die Haustürregelung entfallen ist, ist natürlich schade. Da hätte es natürlich zahlreiche juristische Diskussionen darüber geben können, wie das Verschulden von Hund und Katze zu beurteilen ist etc. Aber diesen Spaß hat uns der Gesetzgeber leider nicht vergönnt. Dafür hat er im Arbeitnehmerinnen-Schutzrecht eine Klarstellung getroffen. Es hat sich zwar nicht viel geändert, also das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz, das AschG, bleibt im Wesentlichen in jenen Teilen anwendbar, in denen es auch vor dieser Novelle anwendbar war. Das betrifft insbesondere die Regelungen hinsichtlich der Bildschirmarbeit. Also in aller Kürze zusammengefasst, ich muss dafür sorgen, dass der Homeoffice-Arbeitsplatz des Arbeitnehmers ergonomisch ausgestaltet ist und auch dem jeweiligen Stand der Technik entspricht. Ansonsten bringt das Homeoffice-Gesetz in dieser Hinsicht wenig Neues. Eine Klarstellung, die getroffen wird, ist nur jene, dass dem Arbeitsinspektorat kein Betretungsrecht hinsichtlich der Wohnung des Arbeitnehmers zukommt. Das war auch bisher der überwiegende Meinungsstand und ich denke, das ist auch im Sinn aller Beteiligten, dass der Arbeitsinspektor nicht unangekündigt und ohne Zustimmung plötzlich in der Wohnung steht. Jetzt hat man das aber im Gesetz auch noch einmal schwarz auf weiß festgehalten, dass es so ein Betretungsrecht nicht gibt. Und damit scheitert natürlich auch die Kontrolle der Arbeitnehmerinnen-Schutzbestimmungen zu einem großen Teil an dieser faktischen Gegebenheit, dass einfach niemand in die Wohnung des Arbeitnehmers eindringen kann und diese Bestimmungen dort einer Überprüfung unterziehen kann. Ein weiterer Aspekt, der geregelt wird, ist jener des Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice, also die Frage, ob und inwieweit Unfälle im Zusammenhang mit dem Homeoffice als Arbeitsunfälle zu qualifizieren sind. Sie werden vielleicht in der Vergangenheit Beispiele gehört haben zum Thema Arbeitsunfall, die an sich schon kompliziert sind. Also insbesondere geht es da in der Judikatur regelmäßig um Wegunfälle, wenn also der Arbeitnehmer am Heimweg irgendwo vielleicht noch einen kleinen Umweg macht, noch etwas einkauft unterwegs, irgendwo dann ausrutscht und stürzt, dann geht es in der Praxis oft um wenige Zentimeter, wo dieser Unfall stattgefunden hat, um festzustellen, ob es sich noch um einen Arbeitsunfall handelt oder ob das schon dem Privatbereich des Arbeitnehmers zuzuordnen ist. Im Homeoffice ist diese Abgrenzung naturgemäß noch einmal schwieriger, weil die berufliche Tätigkeit mit privaten Tätigkeiten dort noch deutlicher verschwimmt. Klargestellt hat der Gesetzgeber jetzt aber zumindest einmal grundsätzlich, dass Unfälle im Zusammenhang mit dem Homeoffice Arbeitsunfälle sind. Das ist eine Regelung, die 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt worden ist, zunächst als Übergangsregelung mit Befristung, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Arbeit im Homeoffice durch die Empfehlung der Regierung auch so gestiegen ist, dass man gesagt hat, man muss da eine Reaktion setzen, man kann nicht alle Arbeitnehmer ins Homeoffice schicken und ihnen aber gleichzeitig den Unfallversicherungsschutz verwehren. Und mit dem Homeoffice-Gesetz hat der Gesetzgeber diese vorübergehende Regelung jetzt ins Dauerrecht übernommen.
Ja, und zu guter Letzt noch ein wichtiger inhaltlicher Punkt, der wird zwar immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, teilweise zu Recht, aber im Grunde muss man ihn immer mitdenken und das ist der Punkt Datenschutz und Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Vielleicht nur kurz vorweg in einem Satz die Abgrenzung. Datenschutz ist immer der Schutz personenbezogener Daten. Schutz von Geschäftsgeheimnissen hingegen ist der Schutz von Daten, die dem Unternehmen gehören, unter Anführungszeichen. Das heißt, so Dinge wie Kalkulationsunterlagen, Kunden- und Mitarbeiterdatenbanken, irgendwelche Pläne, wenn es jetzt um ein technisches Unternehmen sich handelt. Also nichts, was zwingend personenbezogen ist und der Datenschutz dahingehend. Demgegenüber, wie gesagt, betrifft personenbezogene Daten. Das ist natürlich etwas, was im Homeoffice auch eine Relevanz hat. Warum? Es ist irgendwie naheliegend, dass Know-how und Daten mehr die Sphäre des Unternehmens verlassen, nämlich rein physisch und räumlich, wenn mehr im Homeoffice gearbeitet wird. In der Praxis geht es dabei vor allem um den Umgang mit technischen Geräten, also wiederum sprich Laptop oder PC sowie Smartphone und auf der anderen Seite um den Umgang mit Unterlagen, also Papierunterlagen, Hardcopy. Wir als Juristen arbeiten noch sehr viel damit. Ich weiß, es gibt Branchen, wo das nicht mehr der Fall ist, aber in den allermeisten Unternehmen wird es wohl doch noch relevante Papierunterlagen auch geben, die dann auch möglicherweise physisch eben das Unternehmen verlassen und ins Homeoffice mitgenommen werden. Bleiben wir bei den technischen Geräten. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer gebracht wird, ist BYOD, Bring Your Own Device. Dabei handelt es sich um die Grundsatzentscheidung, die ein Unternehmen zu treffen hat. Lasse ich den Arbeitnehmer mit privaten Geräten arbeiten oder auch mit privaten Geräten arbeiten, oder mache ich hier auch schon hardware-seitig eine strikte Trennung zwischen Dienstlaptop, privater Laptop und das Gleiche mit dem Smartphone. Die Frage ist, wie groß ist das Unternehmen, wie streng sind hier die Richtlinien, gibt es ein sogenanntes MDM, ein Mobile Device Management. Auf jeden Fall wichtig ist, dass der Arbeitgeber hier nicht völlig alles aus dem Ruder laufen lässt, sondern es einfach ganz klare Richtlinien gibt, welche Tätigkeiten mit welchen Geräten gemacht werden dürfen und welche nicht. Das ist die technische Seite, und was jetzt den Umgang mit Unterlagen betrifft, das ist jetzt ja auch nichts, was im Homeoffice total neu ist. Schon bisher war es wahrscheinlich jetzt zumindest in unserer Branche ganz sicher ein Thema, wenn ich zu einer Gerichtsverhandlung nach Wien mit dem Zug fahre, dann kann ich natürlich nicht den höchstgeheimen Akt im Zug ausbreiten oder lautstark im Zug mit dem Klienten telefonieren und dessen geheime Sachen besprechen. Das Gleiche gilt natürlich im Homeoffice auch. Das heißt, da muss man auch einfach mit bis zu einem gewissen Grad aufpassen, dass hier die ganzen Geheimnisschutzvorgaben eingehalten werden und vielleicht sogar noch strenger eingehalten werden. Was würden wir jetzt empfehlen, was Sie sich da mitnehmen können? Es sollte in der Vereinbarung auf jeden Fall, wenn es eine Homeoffice-Vereinbarung gibt, was wir sowieso grundsätzlich empfehlen würden, sollte es eine Bewusstseinsbildung darin geben, dass das für den Dienstgeber oder für den Arbeitgeber sehr wichtig ist, dass dieser Geheimnisschutz und Datenschutz auch im Homeoffice gewahrt bleibt, und es sollten einfach gewisse Sorgfaltspflichten des Arbeitnehmers darin verankert sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer darauf schauen, dass das Ganze irgendwie praktikabel bleibt. Also wir hatten jetzt schon die ersten Diskussionen im Büro, auch mit Klienten, wo Arbeitnehmer oder Betriebsratsgremien sich gegen gewisse Formulierungen gewehrt haben. Also zum Beispiel, wenn in einer Vereinbarung drinnen steht, der Homeoffice-Raum muss immer versperrt bleiben und niemand darf auf den Bildschirm sehen, der nicht im Betrieb tätig ist, dann kann man sich ausmalen, wie praktikabel das ist, weil wenn man eine Wohnung hat mit 60 Quadratmetern und vielleicht zwei Zimmern, wo vier Leute leben, ist es fast ausgeschlossen, dass das gelingt, dass nie irgendjemand auf den Bildschirm sehen kann, und es ist wahrscheinlich auch ausgeschlossen, dass man den Raum tatsächlich physisch versperren kann. Also da einfach auch ein bisschen auf die Praktikabilität achten.
Ja, meine Damen und Herren, soweit die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen zum Thema Homeoffice in aller Kürze zusammengefasst. Es gibt natürlich eine Reihe weiterer Aspekte, die man in diesem Zusammenhang beachten sollte und mit denen man noch mehr Zeit verbringen kann. Das würde unseren Rahmen dieses Podcasts allerdings sprengen. Wenn Sie Interesse haben an weiteren Informationen zu diesem Thema, dann laden wir Sie herzlich ein zu einem unserer Webinare zu diesem Thema im Rahmen der BMD-Akademie teilzunehmen. Diese finden regelmäßig statt. Sie finden einen Link mit allen weiteren Informationen, Terminen und der Möglichkeit zur Anmeldung in den Shownotes zu diesem Podcast. Wenn Sie noch Folgefragen haben zu dem heutigen Podcast oder gerne auch Kritik oder Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung an unsere Mailadresse team@bruckmuller-law.at. Unsere Kontaktdaten darüber hinaus finden Sie auch in den Shownotes zum Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at/akademie.